Liebe Geschwister, wir dürfen heute Abend ausgehen von dem sicher uns allen bekannten, wunderbaren Wort im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel, die ersten Verse, dann besonders Vers 3. 1. Johannes 3, Vers 3, wir lesen von Vers 1 an. Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deshalb erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Ein Wort, das ja unglaublich ist, auch für Gläubige. Aber wahr, da können wir die Tragkraft unserer Glaubensflügel prüfen, ob wir das zu glauben, völlig zu glauben vermögen, zu fassen vermögen, dass wir ihm gleich sein werden. Nicht so einfach, das ohne Abstrich, ohne ein Jota abzustreichen. Hier Glaubensgehorsam leisten zu können und dann zu dürfen. Das, und zwar wissen wir das, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, jetzt kommt die eigenartige Begründung, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dieser Er ist der Vater. Die Rede vom Vater. Ja. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Nun wissen wir wieder, dass dieser, unser Gott und Vater, in einem Licht wohnt, wo vorerst niemand zukommen kann. Nur wer kann dazu kommen? In dem Zusammenhang wird es klar. Nur wer ihm gleich ist. Und das werden wir sein, das wissen wir. Also für einen gläubigen Bruder, der jeden Gedanken unter den Gehorsam des Christus sofort gefangen nimmt, der weiß, dass es so ist. Was sollen wir dazu sagen? Am besten nichts. Sondern nur danken dafür. Das Unfassbare menschlicherweise ist Realität. Und dann verstehen wir den Nachsatz. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm oder in ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Auch wieder so ein Satz, so ein Wort. Nachdem Gott uns, schreibt Petrus, alles geschenkt hat, was zur Gottseligkeit und zum ewigen Leben und so weiter, einen tadellosen Wandel nötig ist, alles bereitet und geschenkt hat, so lasst uns nun eifrig in diesen von ihm dann genannten Dingen wandeln. Der reinigt sich selbst. Wie soll das zugehen? Und dann noch so reinigt sich selbst, wie er rein ist. Das sind Dinge. Ja. Das Wort Dinge passt ja natürlich gar nicht. Das sind Herrlichkeiten, die Gott uns bereitet und geschenkt hat. Und nun, sich selbst reinigen, kann kein Mensch vorerst von sich aus. Und wie das nun zugehen soll, nicht? Da würde wahrscheinlich auch wieder den Herrn Jesus bei Nacht aufsuchenden Lehrer in Israel wieder fragen, Herr, wie soll das alles zugehen? Er würde sagen, ihr seid Lehrer in Israel, wisst das nicht? Ne? Ja. Lehrer in Israel, das heißt, die Schriften Alten Testaments sind in überströmender Weise und Fülle jeweils die Erklärung, die Antwort für die Probleme, für die geistlichen Probleme, die das Neue Testament stellt. Und das dürfen wir heute Abend miteinander, ich hoffe, nicht nur hören und dann sehen, sondern erleben. Wie soll dies zugehen? Bevor wir, weil das gerade da in unserer lieben Elberfelder Übersetzung im nächsten, im übernächsten Kapitel steht und wir auf diese Zusammenhänge dann im Alten Testament kommen, lesen wir noch das ebenfalls sehr eigenartig klingende Wort. In Kapitel 5, die Verse von Vers 6 an. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus, der Christus. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Eigenartige Rede. Und der Geist ist es, der da zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind, die da zeugen, zwar im Sinn von Zeugnis geben, als Zeugen auftreten, göttlicher Herkunft. Drei sind es, die da zeugen, Zeugnis geben. Der Geist und das Wasser und das Blut. Eigenartige Rede. Ja. Und nun schlagen wir auf 3. Mose 14. Und da lesen wir vorerst auch eigenartige Dinge. Ganz eigenartige Dinge. Wir wollen jetzt, wenn wir die ersten Verse des 14. Kapitels vom 3. Buch Mose lesen, wollen wir uns zuerst ganz, wollen wir versuchen, uns einmal, was hier gefordert wird, beschrieben und gefordert wird, das uns einmal real vorstellen, angenommen, das würde jetzt jemand vor unseren Augen durchführen, was wir jetzt lesen. Und dann fragen wir uns, wie das uns anmuten würde, wenn das jetzt vor unseren Augen geschehen würde. Nämlich, die ersten Verse sind verständlich. Und Jehova redete zu Mose und sprach, dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tage seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und der Priester soll außerhalb des Lagers gehen und besieht ihn der Priester und siehe, das Übel des Aussatzes ist heil geworden an dem Aussätzigen. So soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, das und das und das macht. Wir wollen einen Augenblick innehalten. Der Priester stellt also fest, der betreffende Patient ist geheilt vom Aussatz. Da würden wir sagen, wunderbar, Gott sei Dank, auf Wiedersehen. Ich gehe an meine Tagesordnung, hätte ich gar nicht geglaubt. Ich bin heil, bin gesund. Und siehe da, was beginnt jetzt, durchs ganze Kapitel gehen, der Prozess der Reinigung. Er ist heil vom Aussatz, bedarf aber noch was? Der andauernden Reinigung. Und jetzt dürfen wir dann Stufe um Stufe miteinander durchschreiten, wie da die göttliche Ordnung, eben wie wir die Frage gestellt haben, wie soll das zugehen? Ja, wir dürfen kurz uns an den hierher tadellos passenden Liedervers, das heißt an den Teil des Verses, erinnern lassen, wenn wir lesen, und siehe, das Übel des Aussatzes ist heil geworden an dem Aussätzigen. Wer Christus am Kreuze im Glauben erblickt, wie geht's weiter?
Der wird heil.
Nein, der ist heil zu derselben Stunde. Stimmt das? Ja, tatsächlich. Der ist gerettet. Der ist von einem Augenblick zum anderen ins Heil Gottes versetzt worden. Aus der Stellung eines Gesetzlosen, eines Sünders, in die Stellung einer Gerechtigkeit Gottes versetzt worden. Wer das im Glauben erblickt, Christus am Kreuz im Glauben erblickt, ist heil zu derselben Stunde, Minute sogar. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt das sehr sonderbare, die sehr sonderbare Manipulation, ich darf gleich vorausschicken und sagen, mich hat das seinerzeit, wie ich das zum ersten Mal einigermaßen bewusst zur Kenntnis genommen habe, gedacht, ja, also bitteschön, wenn wir jetzt dem Vorgang zuschauen würden, der hier beschrieben wird, dann hätten wir alle den Eindruck, dass der reine Hokuspokus, das ist ja Zauberei, das ist ja Okkultismus. Bitte, wir hören, wir lesen. So soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, erstens zwei lebendige, reine Vögel nehme, zweitens Zedernholz, drittens und Karmesin, viertens und Isop. Vier verschiedene Stücke, ganz verschiedene Stücke. Und jetzt, den Lebendigen, nein, und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schlachte, über einem irdischen oder in einem irdischen, irdenen Gefäß, über lebendigem Wasser, also darunter muss noch oder lebendiges Wasser fließen. Den lebendigen Vogel soll er nehmen, ihm und das Zedernholz und das Karmesin und den Isop und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der geschlachtet worden ist über dem lebendigen Wasser. Jetzt stellen wir uns diesen Vorgang mal vor. Was hätten wir? Angenommen, wir seien gar nicht in einer Bibelstunde, sondern wir seien eingeladen in eine Sitzung, eine Zusammenkunft. Und nun wird genau nach diesen Worten vor unseren Augen manipuliert. Ich glaube, wir würden gar nicht lange zusehen, wir würden gleich rechts und kehrt machen und die Gesellschaft verlassen. Ja, und nun, was sollen wir damit machen? Ja, nicht uns selber unsere Gedanken darüber machen. Ja, nicht. Sonst ist die Weiche ganz sicher falsch gestellt. Es gibt nur einen Weg. Das Wort Gottes zu befragen in Bezug auf jeden einzelnen Ausdruck, der hier erscheint. In Bezug auf jedes einzelne Ding, auf jedes einzelne Wort. Was sagt die übrige Schrift zu den einzelnen Dingen und zu dem gesamten Vorgang im Zusammenhang. Dann kann es uns, so ging es mir, wie Schuppen von den Augen fallen. Genauso unverständlich, anstößig und widerwärtig die Dinge unser einem vorkommen, genauso wunderbar anbetungswürdig stehen sie nachher nicht nur vor unseren Augen, sondern leuchten in einem neuen Verständnis dessen, was wir darunter verstehen dürfen. Das Gesetz aber ist geistlich. Paulus, das Gesetz aber ist geistlich. Ich bin aber fleischlich. Und von meiner vorerst fleischlichen Einstellung, ich bin auch als Gläubiger vorerst gar nicht frei, das Wort Gottes geistlich zu verstehen. Da muss ich zuerst eingeführt werden. Die Dinge müssen wir erst lehrmäßig dargeboten, das Verständnis geöffnet werden. Immer wieder in solchen Dingen werde ich erinnert, und wir lassen uns erinnert, an die eigenartigen Worte Jesu, der bekannten sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, nämlich: Wer nicht isst mein Fleisch und nicht trinkt mein Blut, hat kein Teil an mir. Er wiederholt das gleiche Wortbild: Mein Fleisch und mein Blut muss gegessen und getrunken werden, sonst ist kein Leben da, sonst habe ich kein Teil mit mir und ist überhaupt nicht, keine Hoffnung, in keiner Weise, wenn nicht mein Fleisch gegessen und nicht mein Blut getrunken wird. Jetzt merkt er, der offenbar Gedanken lesen konnte, dass die Jünger, wie geschrieben steht, sich zu ärgern beginnen. Wir verstehen nicht, ein Jude dürfte ja nicht mal Tierblut genießen und auch Fleisch nicht roh essen, sondern braten am Feuer her. Nun merkt er, dass sie sich ärgern und spricht prompt: Ärgert euch dies? Ärgert euch dies, wenn ich das gesagt habe, nicht? Er würde uns auch, mich hätte auch gefragt, als ich das zum ersten Mal einigermaßen bewusst gelesen habe: Ärgert dich dies, dass das hier so geschrieben steht? Jawohl, Herr, hat mich gründlich geärgert. Warum? Und dann sagt er, ich darf so umschreiben: Ihr Lieben, das ist gar nicht nötig, es liegt gar kein Grund vor, denn meine Worte sind Geist und Leben. Selbst wann sind meine Worte Geist und Leben? Wenn ich buchstäblich von Fleisch und Blut spreche. Ausgerechnet von den beiden Stücken, von welchen geschrieben steht, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Also wenn er, Christus, von Fleisch spricht, meint er dann buchstäbliches Fleisch? Ich will es mal bildlich reden. Meint er dann rohes Fleisch? Nein. Dann versteht er und will von uns verstanden haben, was die Schrift geistlicherweise unter Fleisch versteht. Das ist auch schon eine Frage, nicht? Und dann will er von uns verstanden haben, was die Schrift, was der Geist unter Blut geistlicherweise versteht. Er sagt, er prompt, das Fleisch nützt nichts. Nützt nichts, das Fleisch. Das Fleisch selbst. Das Blut selbst auch nicht. Was heißt das? Der zweite Teil, was die Bedeutung des Blutes betrifft, ist sehr einfach, uns allen klar, wir brauchen es nur zu sagen. Von jedem Opfer nach dem Gesetz, im Vorbild von Christus, lesen wir, sein Blut, das ist, gestattet mir ergänzend zu sagen, sein Blut, das ist eigentlich seine Seele. Das ist seine Seele. Und tatsächlich lesen wir von Christus, er gab seine Seele als Lösegeld einmal für viele, er gab seine Seele als Lösegeld für alle nach Paulus. Als Lösegeld, seine Seele. Sein Blut ist seine Seele. Und da die Seele Jesu Christi in den Augen des Vaters und des Geistes etwas vom Wunderbarsten, Heiligsten ist, was es gibt, die Seele. Pflegt der Heilige Geist dieses Wunderbare? Ja. Von Satan begehrte Lösegeld, das er, die von ihm umklammerte Schöpfung herausgibt. Dass der Heilige Geist dieses Wunderbare der Seele Jesu in eine verschlüsselte Geheimsprache hüllt, um es nicht öffentlich vor jedermann preiszugeben. Verstehen wir das? Und sagt, anstatt Seele, Blut. Ja. Blut. Wer die Schrift kennt, du bist ein Lehrer in Israel, verstehst dieses nicht? Wenn ich sage, meine Worte sind Geist und Leben, lieben Brüder, und zwar genau dann, wenn ich von Fleisch und Blut rede, spricht die Schrift und das Gesetz viel von Fleisch und Blut, nach Fleisch und Blut. Sehr viel, sehr viel. Und wie fleischlich wir die Schrift beurteilen, wird dann offenbar, wenn wir uns jeweils ärgern, dass so etwas in der Schrift steht. Beispiel. Das wunderbare Büchlein des Hohen Liedes, das Lied der Lieder von Salomo. Wenn man das so liest vorerst, handelt das ziemlich viel von Fleisch und Blut, von irdischem Geschehen zwischen Braut und Bräutigam und so weiter. Ja. Ich habe einmal erlebt, so sehr sogar, dass ein feiner, treuer, dienender Bruder, er war vielleicht 15 Jahre älter als ich, der hat Folgendes empfohlen. Liebe Geschwister, wenn ihr beim fortlaufenden Lesen der Bibel des Alten Testamentes ans Hohe Lied kommt, dann empfehle ich euch, das gleich zu überschlagen und bei Jesaja oder was dann kommt, weiter zu lesen. Seid ihr damit einverstanden? Mit dem Vorschlag? Wisst ihr, was das bei mir bewirkt hat? Das hat bei mir bewirkt. Aber jetzt lese ich dieses Büchlein so genau und so gespannt, wie bis jetzt noch keines in der Bibel. Und siehe da, wir haben dann während etwa 2 bis 3 Jahren in unseren wöchentlichen Bibelstunden, wo aus allen Kreisen Geschwister kommen, an einem Freitagabend, haben wir etwa 2,5 Jahre lang nichts anderes betrachtet als das Lied der Lieder. Und zwar mit welchem Schlüssel? Mit diesem Schlüssel Jesu Christi. Meine Worte sind auch im Hohen Lied, im Lied der Lieder, ihr Lieben, Geist und Leben. Aber erst dann, wenn ich beginne, Lied der Lieder, was bedeutet, was sagt die übrige Schrift zum Begriff Lied? Lied der Lieder, was König der Könige heißt, wissen wir, Herr der Herren, Gott der Götter, so verständlich. Also ist dieses Lied in den Augen Gottes und vor dem Heiligen Geist, hat es welchen Rang von allen Liedern, die Gott kennt? Den Vorrang von allen. Das war für mich schon eine hohe Eröffnung, ein feiner Eingang. Und tatsächlich, ich darf nur die erste kühne Bemerkung einleitend, sagt die Geliebte zum Geliebten, also die zum Frieden gebrachte Seele, zu Christus, das ist unser Salomo, unser Friede, spricht, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. So, fängt gleich an, gerade so kühn und frech und unbeschwert. Nicht? Ja. Jetzt nur als Beispiel schnell, das eine. Und da können wir staunen und uns freuen. Einmal lesen wir an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, grüßet einander mit dem heiligen Kuss der Gottesliebe. Schon ein wunderbares Wort. Schon auf erster geistlicher Stufe. Im irdischen Geschehen. Das ist aber jetzt die Stufe. Dann steht, glaube ich, im Psalm 2, was für ein Wort? Küsse den Sohn. Das ist schon schwieriger, oder? Da braucht schon etwas geistliche Gewandtheit. Küsse den Sohn. Kennen wir das Wort? Oder ist das uns ganz neu? Bitte? Ja, damit er nicht zürne. Damit er nicht zürne. Rede ich laut genug, übrigens. Wem ist recht, wenn ich lauter spreche? Dankeschön. Ja. Dann kommt eine nächste Stufe. Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit einerseits und Frieden haben sich geküsst. Ist das immer noch fleischlich? Wunderbar. Wenn Gott nur handeln würde an uns nach der Wahrheit, wie es bei uns steht, nicht? Dann wären wir verloren. Nicht? Nun aber heißt es vor Gott uns gegenüber Güte zuerst und Wahrheit sind sich begegnet. Bringt Gott in Einklang bei uns. Und Gerechtigkeit, die würde uns zusammenschlagen. Was nach der ginge nur ein. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Ist dann wunderbar? Das ist ganz wunderbar. Es kommt aber das Schönste. Es kommt die höchste Ebene. Salomo gibt selbst die Antwort in Sprüchen. Kurzes Wort. Hören wir gut. Die Lippen küsst. Nicht? Er küsste mich mit den Küssen seines Mundes. Jetzt sagt Salomo, die Lippen küsst, wer richtig Antwort gibt. Also, praktisch. Ich habe eine brennende Frage vor Gott und Menschen, die mich umtreibt. Keine Antwort. Und was geschieht? Schlag wieder mal die Bibel auf. Ne? Staune. Das Wort habe ich schon x-mal gelesen, aber nicht beachtet, nicht verstanden. Und jetzt habe ich entweder aus den Worten Gottes selbst oder beim Anhören einer Verkündigung eine Antwort, die mich innerlich jauchzen und jubeln macht und eine Befreiung für mich bedeutet, ohnegleichen. Haben wir das schon erlebt? So ähnliches, ja. Und jetzt hinterher dürfen wir was wissen? Dass wir jeweils, ohne es gewusst zu haben, indem er uns auf brennende Herzensfragen die einzig richtige Antwort gab, die befriedigende, da waren wir von ihm geküsst worden. So glückselig waren wir. Und versteht ihr mich jetzt, wenn ich nicht selten, leider zu selten oder zu wenig, ein kurzes Gebet zum Herrn spreche, nämlich Blick zum Vater, er, der Sohn, küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Das heißt, ich will von niemand anderem mehr die richtige Antwort haben, als nur noch von dir, Herr. Von ihm, dem Herrn Jesus. Ist das wohlgefällig vor Gott? Stehen wir langsam, oder jetzt ganz schnell, ungefähr wie es zugehen könnte, wenn der Geist Gottes uns die Schriften durch die Gegenwart Jesu offenbart, wie sie vor Gott leuchten. Herrlich. Und der betreffende Bruder ist hier hängen geblieben, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes und ist im Fleisch hängen geblieben, bei Fleisch und Blut, nicht? Und hat mit dieser Bemerkung was getan? Dieses wunderbarste Lied vor Gott aus der Bibel hinausgestrichen, Papierkorb geworden. Ja, also, das ist ein passendes Beispiel für das, meine Worte. Nun können Sie von Fleisch und Blut triefen, wie Sie wollen. Sobald Sie im Worte Gottes in der Bibel erscheinen, sind Sie vor Gott immer umso mehr Geist und Leben, als wir Fleischlichen das meinen, verurteilen zu dürfen. Also, jetzt sind wir auch so vor Fleischlichen, fleischigen und blutigen Dingen hier. Wir beginnen aber zuerst nochmal mit dem ersten Vers, Kapitel 14, und lesen Vers für Vers und lassen uns dann die Dinge aufschließen. Und Jehova redete zu Mose und sprach, dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tage seiner Reinigung. So. Kann jemand sagen, ja, Bruder Muhl, also wir sind doch nicht mehr unter Gesetz, wir müssen uns doch nicht vom Gesetz belehren lassen. Wir haben doch das Neue Testament und dergleichen Gedankengänge. Ja. Der Geist Gottes ist anderer Meinung. Ich hoffe, wir dürfen es heute Abend in diesen Zusammenhängen erleben. Denn ich sehe es so, bin überführt worden aus der Schrift. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu, das uns geschenkt ist. Ich darf mal so sagen, es stimmt nicht ganz, aber die Linienführung stimmt, ist nichts anderes als dieses Gesetz, unter das sich Christus gestellt hat, stimmt das? Und ist durch dieses Gesetz, indem er sich durch die Flüche des Gesetzes zuerst sich mit dem Gesetz identifiziert hat. Und wenn geschrieben stand, an jedem Tage sollt ihr ein Lamm schlachten ohne Fehl, wer ihr? Die Hohenpriester, nicht? Waren gemeint nach dem Gesetz. Selbst wenn dieses Gesetz solche Forderungen beinhaltend mich meinen sollte, treffen sollte, sage ich, ja, dazu hat Christus zu dieser Forderung des Gesetzes die Engel, die das Gesetz angeordnet haben, die verstanden nach ihrer Weisheit nur die Lämmer, die dann nun anstelle der Sünder geopfert werden sollten und ihr Blut fließen sollte. Und der Sohn hat den Vater verstanden, als er den Engeln diese Gesetze genehmigt hat, um sie auf Israel zu legen, im Wort Gottes aufgenommen zu werden. Der Sohn hat gehört, er war Ohr, Ohren hast du mir bereitgestellt geschrieben, dass du, Vater, nicht die Lämmer gemeint hast, sondern mich. An jedem Tage, nur ein Tag, sollt ihr, hohen Priester, ein Lamm schlachten, ohne Fehl. So steht geschrieben. Also, was ist gemeint oder wer ist gemeint? Von Gott aus gesehen? Nicht die Lämmer, sondern nur er. Nur der Sohn. Das haben aber weder die Engelfürsten in ihrer vermeintlichen Weisheit noch die hohen Priester und so weiter verstanden. Die haben prompt gesagt, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Haben sie recht gehabt. Tadellos recht gehabt, aber in vollständig wieder göttlicher Haltung. In großem Missverständnis. Gegen Christus. Ja. Nun ist Christus durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben und hat nun das Gesetz der Gebote in Satzungen, was hat er damit gemacht? Erledigt, getötet, unwirksam gemacht, in seinem Tode, aber was ist geschehen bei seiner Auferstehung? Sind auch wir mitgekreuzigt worden nach dem alten Menschen? Ja, nicht? Das steht doch geschrieben. Sind wir mit ihm gestorben? Ja. Sind wir mit ihm begraben worden? Von Gott alles geschehen? Ja, wir kennen doch die Dinge nicht. Sind wir mit ihm auferweckt worden? Ja. Sind wir mit ihm durch alle Himmel gefahren? Ja. Das ist unsere Raumfahrt, nicht? Sind wir von Gott über allen Himmel, außerhalb dieses Kosmos, außerhalb dieser Schöpfung, zur Rechten der Majestät, über allen Himmel, steht im Hebräer und im Epheserbrief geschrieben, versetzt worden hinein in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Alles Ja und Amen, Halleluja. Und alles, was Christus mit sich ins Grab genommen hat, hat Gott in seiner Auferstehung in Neuheit des Geistes des Lebens hervorgebracht. Und so auch das Gesetz des Geistes des Lebens. Jetzt prüfen wir, ob das also sein könnte. Darf ich sagen, erschrocken von den Feststellungen, die wir am Anfang gelesen haben, wir werden ihn sehen, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Deshalb reinigen wir uns selbst, und zwar so genau, gleich wie er rein ist. Das ist ja unmöglich, nicht? Aber im Geiste Gottes schon geschehen. Von uns nur noch zu ergreifen und ja, Amen, wirklich noch Halleluja zu sagen. Gott so die Ehre geben. Also das Gesetz des Aussätzigen am Tage seiner Reinigung. Wir wissen doch, was Aussatz bedeutet in der Schrift. die Sünde. Die Sünde. Am Tage seiner Heiligung. Wie lang der Tag dauert, werden wir gleich sehen. Nämlich unseren ganzen Lebtag, um es gleich vorauszunehmen. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Aber nicht etwa der Aussätzige ist ja wohl abdeponiert worden, wo der Aussatz festgestellt wurde, außerhalb des Lagers. Jetzt darf aber ja nicht der Aussätzige zum Priester ins Lager oder gar in den Vorhof gebracht werden, sondern er soll zu dem Priester gebracht werden, erst wann? Der Priester soll außerhalb des Lagers gehen, also der Priester muss sich bequemen, dort an den Ort des Abscheus, der, wo die Sünde lagert und alles Unreine vorliegt, muss er sich hinbegeben zu dem einzelnen Aussätzigen. Außerhalb des Lagers. Verstehen wir ja, was das bedeutet. Lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Und besieht ihn der Priester und siehe, das Übel des Aussatzes ist heil geworden. Es ist also gesund. An dem Aussätzigen, so soll der Priester gebieten. Und jetzt beachten wir jedes Einzelne. Nach den Zeugnissen der übrigen Schriften, nach diesem wunderbaren Wort, das wir alle kennen, denn in seinem Lichte, im Gesamtlichte der Schrift, sehen wir das Licht, nämlich zuerst den Christus, und zwar so, dass wir die einzelnen Zeugnisse der Bibel, die wir vorerst nicht verstehen, sehen wir auf einmal im Licht. Aber erst wann? Wenn wir es im Lichte der gesamten übrigen Schrift verstanden haben. Jetzt versteht ihr, warum das, ohne dass wir ganz durchgekommen wären im Hohen Weg, 2,5 Jahre gebraucht haben. Lied, alle Stellen, Alten Neuen Testament, was sagt die Schrift über Lied? Was sagt sie über Salomo? Und Salomo? Was sagt sie vom Küssen? Was sagt sie vom Mund? Was sagt sie vom Wein? Denn deine Liebe ist besser als Wein. Und so geht es weiter. So und so. Dann schalten wir unseren Verstand tatsächlich vorerst einmal aus. Tatsächlich. Nach dem Rezept des Apostels Paulus ist jemand unter euch, der meint, er sei weise, der werde ein Tor, damit er wirklich weise werde. Und Salomo sagt, siehst du einen Menschen, der weise ist in seinen eigenen Augen, für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Also die beiden sind da gleicher Meinung. Jeder auf seine Art, und das habe ich mir sagen lassen. Ich will vorerst gar nichts wissen, grundsätzlich, als nur noch, was in der Bibel steht. Und mich unter alle Stellen, was da geschrieben steht, im Gehorsam des Christus. Und dann kann man erleben, wirklich, dass es ein in Problemen und Fragen, Komplexen und so weiter, die Bibel selber wachruft, weckt, einem wie Schuppen von den Augen fallen kann. Dass man für den, der zu reinigen ist, er ist heil, er steht im Heil Gottes. Aber jetzt ist er zu reinigen. Vorerst nicht. Es kommt nicht zuerst, dass er sich selbst reinigt, dann kann er noch gar nicht, sondern es ist er vorerst zu reinigen. Das andere kommt dann noch. Erstens, 2 lebendige, reine Vögel nehmen. Angenommen, wir hätten den Auftrag, 2 lebendige, reine Vögel bereitzustellen zu diesem Vorgang. Was würden wir für Vögel wählen? Du würdest Tauben wählen. Hast recht, ich auch. Und zwar im gleichen Kapitel, Vers 21, und wenn er arm ist und seine Hand es nicht aufbringen kann, so soll er ein Lamm als Schuldopfer nehmen zum Wehopfer und so weiter. Und dann, Vers 22, und 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben. So. Also, jetzt haben wir zuerst einmal 2 Tauben vor uns. Sind das reine Vögel? Sehr sogar. lebendig. Ja, warum? Was stellt die Taufe dar? Durch die ganze Schrift. Nichts Geringeres als den Heiligen Geist. Jetzt sind aber zwei Tauben da. Er weiß sich zu helfen, aber nur aus der Schrift. Ah, das mal, ja. Das kommt dann tatsächlich später.
Vom Heiligen Geist gezeugt.
Aha. Wer ist vom Heiligen Geist gezeugt? Der Sohn. Der Sohn Gottes, der jetzt Menschensohn geworden ist. Er ist der Sohn des Heiligen Geistes. Er ist der Jona. Der Sohn des Jona, das heißt Sohn der Taube, Jona. Vom Heiligen Geist gezeugt. Jetzt ist er der Sohn einer Taube. Der Heilige Geist, kommt er dann bei der Taufe auf ihn in der Gestalt einer Taube. Und jetzt wird sein Geist ist heilig, nicht? Dem Fleische nach, aus dem Samen nach dem Samen Davids, Römer 1, dem Geist der Heiligkeit nach, aber als Sohn Gottes erwiesen. Also, die eine Taube hier, ist, wir werden es gleich bestätigt finden, stellt den Heiligen Geist selbst dar, die eine Taube. Und die andere Taube stellt den, das Wesen dar, das durch den Heiligen Geist gezeugt wurde und Menschengestalt angenommen hat. Jesus Christus, die zweite Taube. Wir wollen weitersehen. Und Zedernholz. Was bedeutet Zedernholz? Aber bitte, ja, wenn jemand Botaniker ist hier, der darf ruhig sagen, was Zedernholz besonders für Eigenschaften hat. Das hat alles seine Bedeutung, aber geistlich dann zu verstehen. Kennen wir den Ausdruck, die Zeder des Libanon. Ja. Und dann die Zedern des Libanon. Ich darf ja möglichst kurz machen und die Dinge gleich nennen. Ja. Ich habe wirklich die Freimütigkeit und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wenn ich einfach sage, das bedeutet das, das bedeutet das, kann dir dann jeder als Berührer bräulich nachprüfen, ob sich also verhielte. Ich würde lieber abtreten im Augenblick, wenn ich nicht für mich aus der ganzen übrigen Schrift überführt wäre von den Zusammenhängen, die ich hier bezeugen darf. Zedernholz, der Libanon, stellt die Gesamtheit der Königsgeschlechter dar, irdischer und himmlischer Throne, Fürstentum und Gewalt, der Libanon. Und die Zedern, jede einzelne Zeder, stellt einen der Könige dar, mit ihren Königreichen. Die Zeder des Libanon, Einzahl, kann nur was, wer sein? Der König der Könige. Das ist die Zeder des Libanon. Beispiel. Menschensohn gibt dem Haus Israel ein Rätsel auf. Ein großer Adler mit buntfarbigem Gefieder und langen Schwingen kam auf den Libanon. Und er brach den obersten Wipfel einer Zeder ab und entführte ihn in ein Krämerland und pflanzte ihn dort ein. Was ist das? Ezekiel weiß nicht Bescheid. Göttliche Antwort. Der große Adler, buntfarbigen Gefieder, ist der König von Babel. Und der oberste Spross einer Zeder, nicht der, sondern einer Zeder des Libanon, ist der letzte König aus dem Hause Juda, dem Königsgeschlecht. Nicht? Der letzte Spross, nicht? Ist der letzte König. Nicht? Also ist die eine Zeder, von der letzte Spross der letzte König ist, das ganze Königshaus Juda. Liebe Geschwister, die Dinge sind klar. Die biblischen Zeugnisse sitzen zuverlässig, unverrückbar. Wir müssen nur so dumm sein und nichts mehr wissen wollen, als nur, dass die Bibel Wahrheit ist, göttliche Wahrheit. Und dann erklärt uns Gott hinterher, gibt er uns ein geistliches Verständnis, so dass wir das, was wir vorerst einfach im Glaubensgehorsam uns haben sagen lassen und darunter gestellt haben, wunderbar auch mit unserem Verstande, der dann erleuchtet wird, fassen können und überführt sind von den wunderbaren zutreffenden Zusammenhängen. So, und jetzt hat Salomo, jetzt haben wir gleich zwei Fliegen auf einen Streich, ein schlechter Vergleich, den ich mache, aber wir sehen es gleich. Jetzt hat Salomo ein Wort wieder, das heißt, von Salomo wird gesagt, rückblickend, Salomo redete in der ihm von Gott geschenkten Weisheit über alle Dinge, unter anderem über die Tiere, Fische, Vögel und so weiter, das wären Vorlesungen gewesen, die wir, die damaligen Studenten bei Salomo beneiden könnten. Und er redete über alle Bäume, und jetzt, von der Zeder, die auf dem Libanon steht, ist nur noch eine, ne? Christus, bis hinab zum Isop, der an der Ruinenmauer herauswächst. Also was steht vor uns, was für zwei botanische Charaktere, nicht? Ohne Zweifel, dass der höchststehende Baum, der alles überragende Baum, nämlich der König der Könige. Gott, der Höchste, steht da vor uns. Und was ist der Isop? Das niedrigst verkommenste, am Schutthaufen seines Lebens vegetierende Ding. Das ist nach der Schrift Isop. Jetzt müssten wir, ich hoffe, bei uns klingt schon mancher Akkord an, nicht wenn ich auf einem Klavier Pedal löse und schlage einen Ton an, was passiert dann? Dann klingen alle übrigen Akkorde mit. So soll es bei uns gehen sein, wenn wir jetzt das Stichwort Isop hören, dann sollten alle Akkorde, wo Isop vorkommt in unserer Bibel, sofort sich melden. Das gibt das Gesamtzeugnis der Gesamtschau zuverlässig in mathematischer Präzision. Jetzt haben wir zwei Fliegen auf einen Schlag. Denn nicht nur die Zeder erscheint hier bei der Prozedur der Eigenartigen, sondern was auch noch? Ausgerechnet das Isop. Der Isop. Jetzt haben wir schon verstanden. Er soll zwei Vögel nehmen. Das ist der Geist Gottes und der Sohn Gottes, der durch den Geist gezeugt worden ist. Das sind die zwei. Da ist die höchste, vollkommenste Heiligkeit göttlicher Natur festgehalten bei diesen beiden reinen, lebendigen Vögeln. Der Geist des Lebens. Reinheit. Und jetzt mit dem Zedernholz ist Gott oder Christus dargestellt als der König der Könige, als der Allerhöchste. Als Taube ist er dargestellt in der Fülle der Reinheit und Heiligkeit, dreimal Heiligkeit des Geistes, als Taube. Und als Zedernholz ist er dargestellt als der Höchste. Da haben wir den Höchsten und den Heiligsten vor uns, nicht? So, und jetzt, was ist mit dem Isop? Das niedrigste, tiefgefallenste Ding. Bescheiden und gedemütigt, nichts geltend als ein Unkräutchen und ein Schutthaufen. Gibt es solche Menschen? Also solche Isöpchen in Menschengestalt? Ich kenne wenigstens eines. Das steht vor euch. Aber das wäre noch eine vornehme Sache gegenüber dem vierten Stück, das heißt nämlich Karmesin. Und Karmesin. Oder ist das dritte? Ist ja gleich. Ist nicht gleich, aber ist nicht schlimm. Das dritte. Karmesin ist das dritte. Karmesin. Ja, was ist Karmesin? Jetzt, seien wir auf etwas sehr unsympathisches gefasst. Karmesin. Wo soll ich anfangen? Ja, zuerst lehrt euch nicht schon die Natur also. Karmesin ist jene Echtwaschlicht und wie sagt man noch, echte blutrote Farbe, die, woher er stammt, wie gewonnen wird. Man sucht Eiergelege der Schildlaus zusammen, kann sich jeder orientieren, ob stimmt, was ich sage. Zerquetscht die zu Brei und Soße, und dann haben wir diese teuerste, in jeder Hinsicht echte, rote Farbe. Zum Beispiel, die teuersten Lippenstifte, die sind mit Karmesin versehen. So. Das ist schnell ein Blick in die Natur. Also, was könnte schon von da aus, was wir aus der Natur der Dinge sehen dürfen, gemeint sein mit Karmesin? Was ist das Ekelhafteste in meinem Leben? Die blutrote Sünde. Ekelhafteste. So, was sagt die Schrift? Und wenn deine Sünde rot wäre wie Blut und rot wäre wie Karmesin, ist dann hoffnungslos? Dann setzt die Hoffnung des Glaubens erst an. So soll sie doch rein werden wie Wolle, weiß wie Schnee. Wir kennen doch das Wort. Also was versteht die Schrift unter Karmesin tatsächlich? Meine Sünde. Karmesin. So, jetzt stehen wir aber vor bangen Fragen. Nicht? Einerseits haben wir zwei Dinge, die den höchsten Gott vor uns stellen und den dreimal heiligen Gott uns vor Augen führen. Und an zweiter Stelle, dem gegenüber, haben wir genau das Gegenteil bei uns. Das Unheiligste, was es gibt, ist die Sünde, blutrot. Und das Niedrigste, was es gibt, nach der Schrift, dargestellt durch Hiob. Das tief Verkommenste, Zerfallene, Unkraut gewordene, noch das Leben fristende Ding da. Verachtet, zertreten von jedermann. Ja, und jetzt, was sollen diese? Kann jetzt Christus Gemeinschaft haben mit der Sünde? Ist das möglich nach dem Gesetz? Unmöglich. Kann die Heiligkeit Gottes Gemeinschaft haben mit der Sünde? Unmöglich. Ne? Kann der Höchste sich identifizieren mit dem tiefst gefallensten, verkommensten Ding? Kann er das? Nach dem Gesetz nicht. Das dem Gesetz Unmögliche aber tat Gott, indem er, jetzt kommt genau, den, der von keiner Sünde wusste, was mit ihm machte, zur Sünde gemacht hat, indem er durch den Tod das Gesetz mit wirkungslos machte, indem tötete und so weiter. Und jetzt kommt das, die Lösung. Da er eine Erlösung erfunden hatte. Dort, wo es nach dem Gesetz der Meder und Perser, in Anführungszeichen, unmöglich noch war. Eine Lösung oder gar Erlösung noch irgendwie zu erdenken, zu ersinnen, zu ermöglichen. Und das ist hier das Geheimnis. In Geheimcode des Heiligen Geistes. Mathematisch genau festgehalten. Was geschieht jetzt mit diesen vier Stücken? Erstens. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schlachte. Ist die eine Taube geschlachtet worden? Der Sohn. aber nur unter welchen Umständen, in welcher Gestalt? In einem irdenen Gefäß, was verspricht die Schrift, unter einem irdenen Gefäß. Wir aber tragen diesen Schatz, von dem wir heute Abend gelesen haben, dass wir ihm gleich sein werden, und so weiter. Wo? In einem irdenen Gefäß. Diese zweite Taube, die geschlachtet wurde, konnte ja nur geschlachtet werden, nachdem sich der unantastbare, herrliche Sohn des Höchsten gefallen ließ, sich in ein irdenes Gefäß hinein verwandeln zu lassen. Über lebendigem Wasser, was versteht die Schrift unter lebendigem Wasser? Das Wort Gottes, das Wasserbad des Wortes. Aufgrund des Wortes Gottes in Menschengestalt wird der Heilige Gottes geschlachtet. Nichts Geringeres als genau das. Ist auch hier also, wo es sich in unseren unvermögenden Augen um eine okkulte, abstoßende Prozedur handelt vorerst, nicht? Gilt hier noch viel wunderbarer das Wort Jesu. Die Schrift ist die von mir zeugt. Und umso wunderbarer anbetungswürdig von ihm zeugt, als wir zuerst über Steine des Anstoßes stolpern, einen den anderen und zuletzt an einem Felsen des Ärgernisses zerschellen müssten, was den meisten Theologen heute passiert, nicht? Die stolpern über einen Stein des Anstoßes und zuletzt zerschellen sie an einem Felsen des Ärgernisses. Und dann ist alles in ihren Augen erledigt, merken nicht, dass sie erledigt sind, dass sie sich selber erledigt haben bei dieser Gelegenheit. Und wer sind wir? Wer sind wir? Dass uns solche Dinge, für solche Dinge es uns wie Schuppen, merken wir, wie Schuppen vor den Augen fallen kann, Schuppe für Schuppe fällt. Und wir staunen hinein in Vorgänge. Entschuldigt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Sehr einfach. Für jeden Einzelnen von uns, die den Herrn Jesus lieb haben. Alle diese Dinge bereitet. Denn der Geist, der uns gegeben ist, erforscht wie viele Dinge? Alle, selbst die Tiefen der Gottheit. Um solche geht es. Tiefen der Gottheit. Nichts Geringeres. Den lebendigen Vogel, also den einen Vogel schlachte er in einem irdenen Gefäß über lebendigem Wasser. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Das dem Gesetz Unmögliche, hören wir gut, das dem Gesetz Unmögliche wird jetzt hier vom Gesetz wiedersehen. Das dem Gesetz Unmögliche muss das Gesetz selbst in sonderbaren Satzungen bezeugen. Aber die, darf ich so sagen, die von Gott eingesetzte, gesetzgebende Behörde für dieses Gesetz vom Sinai verstand die Dinge so, wie sie es verfasst haben nach den Buchstaben. Buchstäblich. Und wer sich nicht buchstäblich daran hielt, wurde gesteinigt, ohne Barmherzigkeit oder irgendwie bestraft, kam unter den Fluch. Der Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig. Gehört wieder dazu. Meine Worte, auch wenn sie noch so harte Fluchworte sind im Gesetz, sind für den, dem der Geist Gottes die Augen öffnet, Geist und Leben. Das wäre jetzt eine Abendstunde für sich, das Thema, dass die Flüche des Gesetzes unter der Überwachung Gottes in seiner Treue und Barmherzigkeit erst dann von ihm akzeptiert wurden, aus den Anträgen die die Engel ihm vorlegten, erst dann akzeptiert wurde, als in sein Gesetz aufgenommen zu werden. Wenn der Wortlaut genau, der buchstäbliche Wortlaut, der tötet, genau dem entsprach, was Gott in seiner verborgenen Weisheit und Liebe mit seinem Sohn zu tun gedachte. Nochmal beste, einfachste Formel: An jenem Tage sollt ihr, Hohenpriester, ein Lamm schlachten ohne Fehl. Konnte Gott da Ja sagen zu dem Vorschlag? Ja, aber schweren Herzens. Der Sohn hat zugehört, Ohren hast du mir bereitet. Und der Sohn hat verstanden, der Vater meint nicht die Lämmer, sondern er meint nur ein Lamm, er meint mich. Einen Leib hast du mir bereitet, lesen wir dann im Neuen Testament, sodass jetzt das irdene Gefäß, nämlich, sodass ich das, was mein Ohr damals hörte, nicht, jetzt vollbracht werden könnte. Den lebendigen Vogel soll er nehmen, die Heiligkeit Gottes, ihn und das Zedernholz, den Höchsten, und das Karmesin, den Sünder oder die Sünde, und das Tiefste, Erniedrigste, Verachtetste. Und jetzt was? Und dieses alles und den lebendigen Vogel in seine Hand nehmen, die vier Stücke. Aber das ist nur möglich, in welchem Augenblick? Dass er im gleichen Augenblick die vier, je zwei sonst unvereinbaren Dinge ins Blut des Vogels tauche, der geschlachtet wurde in einem irdenen Gefäß über lebendigem Wasser. Verstehen wir? Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Dass sich der heilige Gott herablassen konnte zu einem Sünder und Gemeinschaft haben kann mit einem Sünder wie ich, ist für ihn nur möglich im Blut des Christus. Und er als Höchster mit mir tiefst gefallenster Kreatur. Gemeinschaft, innigste Gemeinschaft, wieder nur möglich gleichzeitig, weil er sich und mich im Blute der Erlösung eins gemacht, getauft hat. Das ist wirklich die Taufe. Und zwar jetzt wieder geistlich verstanden. Und jetzt dürfen wir ganz rasch weiterfahren und prüfen. Und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der geschlachtet worden ist über dem lebendigen Wasser. Und er soll auf den, der vom Aussatz zu reinigen ist, siebenmal sprengen und ihn für rein erklären. Unglaublich, unglaublich. Es handelt sich bei den negativen Stücken um Karmesin, gleich Sünde, haben wir gesehen, und um Isop, das Niedrigste. Und jetzt hat der hohe Priester die vier Stücke vereinigt in der Hand, aber nur vereinigt, rechtmäßig und wunderbar, gottgemäß, alles im Blute des Lammes nur, der Taube, des Sohnes. Jetzt eins geworden. Und diese vier im Blute des Sohnes geeinigten und getauchten, eins gemachten Stücke sind jetzt in der Hand des Priesters. Was für ein Mittel, um noch solche, die zu reinigen sind, zu besprengen, zu reinigen. Also wenn ich bis jetzt Karmesin und Isop war, und durfte jetzt durch die Gnade Gottes im Blute des Christus, dieser einen, dieser zweiten Taube, eins werden mit dem dreimal heiligen Gott, innigste Gemeinschaft haben und als tief gefallenster mit dem Höchsten wunderbarste Gemeinschaft? Bin ich in der Hand des großen hohen Priesters Jesus Christus als ehemaliger Sünder und tief gefallenes Geschöpf? Was? Ein Entsündigungsmittel. Ein Entsündigungsgerät für solche, die noch der Reinigung, der Entsündigung bedürfen. Kann das Gesetz zu uns reden? Dort, wo der Buchstabe sonst tötet. Die Buchstaben, die sonst töten, werden in unserer Glaubenshand verwandelt in Geist und Leben. Und jetzt verstehen wir, das Gesetz des Geistes des Lebens ist das Gesetz, mit Christus zuerst allerdings erledigt, erfüllt, jede Forderung ist bezahlt, alles abgeklärt rechtlich, aber in seiner Auferstehung herrlich heraufgekommen. Erwiesen, dass das Gesetz, an dem Gott und der Sohn und der Geist kein Wohlgefallen hatte vorerst, durch das, was Gott mit dem Gesetz dann gemacht hat, in seiner Weisheit und Treue, auch zu den Engeln, er ist durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes in diese wunderbare Herrlichkeit erhoben hat. Denn das Gesetz ist geistlich. Merken wir jetzt? Ich aber bin vorerst fleischlich und verstehe die Dinge, kann die gar nicht verstehen. Vers 7b. Und den lebendigen Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen. Was heißt das jetzt? Wunderbar. Jetzt ist der Heilige Geist, der wirklich der Geist Gottes, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Treue, der Reinheit ist. Jetzt ist der Heilige Geist nach dem Geschehen auf Golgatha frei zu was? Wie geschrieben steht, anlässlich der Gesetzgebung hat Gott sich gemeldet und rechtzeitig seine persönlichen Vorbehalte angebracht, trotzdem, wie wir lesen, das Gesetz an und für sich verurteilt einen Menschen ohne Barmherzigkeit. Und Gott verkündigt schon im Alten Testament, ich habe kein Wohlgefallen am Opfer, nicht? Und am Schlachtopfer und an Tieropfern habe ich kein Wohlgefallen. Ich habe es nicht gewollt, ich selber. Ich habe auch kein Wohlgefallen daran, habe es auch nicht gefordert, steht alles. Da spricht der Sohn zum Vater, nicht? Und nun hat Gott angemeldet beim Sinai, ich werde, gestattet, wenn ich sage, trotz der unbarmherzigen Satzungen des Gesetzes, ich behalte mir vor, mich zu erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde, und Gnade zu üben, an wem ich gnädig sein werde. Zum Glück hat Gott das rechtzeitig angemeldet. Sonst wäre ein David, hätte siebenmal gesteinigt werden müssen, nicht nur einmal. So. Und jetzt ist der Heilige Geist frei, in göttlicher Rechtsordnung, auch von Engeln, von heiligen Engeln, absolut anerkannt werden müssend, sich in Gnade und Barmherzigkeit jederzeit frei zu jedem zu wenden, wie er will. Der Geist bewegt wo, wie, wann er will. Der Geist der Gnade, der Geist der Barmherzigkeit ist rechtmäßig völlig frei, ins freie Feld kann er fliegen und sich niederlassen und sich betätigen nach Herzenslust des Wohlgefallens Gottes. Sind wir aber erst hier. Wir dürfen jetzt die folgenden Ordnungen herausgreifen noch. Nämlich. Vers 8. Bitte am Schlussvers von Vers 7 oder dort in der Mitte heißt, und ihn für rein erklären, nachdem er da besprengt ist. Ne? Also jetzt ist er rein, jetzt ist er für rein erklären. Und siehe da, Vers 8. Und der zu reinigen ist, jetzt hab ich gemeint, der sei eben rein erklärt worden. Ne? Liebe Geschwister, wie steht es in unserem Leben? In einer Glaubensstellung haben wir erleben dürfen, das Blut Jesu Christi hat mich völlig gereinigt. Eine halbe Stunde später entdecke ich was? Oh weh. Meine Füße sind schon wieder beschmutzt. Meine Hand ist dreckig. Mein Ungehorsam schon wieder daneben. Also, ich wurde eben für rein erklärt und im nächsten Augenblick oder nach ein paar Schritten habe ich schon wieder was nötig. Mich reinigen zu lassen. Und jetzt, er soll seine Kleider waschen und all sein Haar scheren. Haar ist die ausstrahlende Kraft und in dem Fall noch unsere, die Kraft des alten Menschen, der sich immer noch rüsten will. Das muss weg. Und sich im Wasser baden. Aha, jetzt geht schon über. Bis jetzt wurde er gereinigt, nicht von Gott. Und als nun geheilter von der Sünde grundsätzlich und als gereinigter, ist er nun selber in der Lage, was zu tun. Sich selber mit Wasser zu baden, das heißt im Wasserbad des Wortes, sich reinigen zu lassen. Von Fall zu Fall. Und dann, danach darf er ins Lager gehen, kommen, aber er soll 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Das, die neue Leiblichkeit, das Zelt, hat er noch nicht. Und es soll geschehen am 7. Tage, soll er all sein Haar scheren, sein Haupt und alles, was an ihm ist, das eigene, die eigene Kraft, alles abtun, seine Kleider nochmal waschen und sein Fleisch im Wasser baden, am Leibe gereinigt mit reinem Wasser. Lesen wir in Hebräerbrief. Bitte? Ja. Gleich im Wasser baden. Es ist zum 3. Mal und er ist rein. Das denken wir, also jetzt reicht es aber nicht. Gar nicht. Und am 8. Tage soll er 2 Lämmer nehmen und so weiter. Die werden bestimmt. Und Feinmehl, was geschieht jetzt? Eure Leiber als lebendige, heilige, Mehrzahl, Gott wohlgefällige Schlachtopfer darzustellen. Das ist die nächste Stufe jetzt. Nach solchen Reinigungsprozessen, wie das Gesetz hier vorschreibt, und wir dürfen die Dinge geistlich sehen, verstehen, erleben, praktizieren. Und es erscheint zum ersten Mal ein Log Öl. Ein feines, kleines Maß Öl. Was stellt das Öl dar? Den Heiligen Geist. So. Wir sind jetzt bis jetzt so weit, dass ich repetieren darf, was wir in 1. Johannes, was war, 5 gelesen haben. 3 sind da, die da Zeugnis geben. Achtung. Der Geist, das Wasser und das Blut. Haben wir hier von allen dreien etwas gelesen? Die Taube schon ist der Geist. Das Wasser, das lebendige Wasser, ist das Wort. Und das Blut, das ist seine Seele. Die drei, das Zeugnis der drei, Einigkeit. Gott ist Geist, das ist er selber. Das Wasser ist sein Wort. Und das Blut, die kostbare, das kostbare Lösegeld. Umsonst. Das Blut, das ist seine Seele. Die 3 Stücke sind am Anfang da. Und jetzt haben wir umgekehrt, jetzt erscheint das Öl gemengt mit Öl. Das sind geistliche Schlachtopfer bei uns, nicht? Gemengt mit Öl heißt das, nicht mehr die buchstäblichen, am Eingang des Zeltes, der zusammenkommt. Das heißt, an der Tür, am Eingang des Lebens. Das eine Lamm erscheint nochmals. Und dann erwebe die Dinge als Webopfer, von welchem irdischen Beruf war zum Beispiel der Apostel Paulus, Teppichmacher und Zeltweber. Und das Webopfer wurde vor Gott in webeartigen Bewegungen vor Gott dargebracht. Und ich sehe den Apostel Paulus priesterlich am Evangelium dienen, wie er schreibt, wenn er Tag und Nacht mit seiner Hände Arbeit für sich und seine Genossen gewoben hat, in seinen Gebeten für alle Heiligen, die in den Leib des Christus hineinweben. vor Gott gewohnt hat. Das können wir, bitte? Nach in ihm leben, weben und schweben wir. Wunderbar. Wir sind nun bald am Ende. Wir verstehen, auch wenn wir das nur noch jetzt in einigen Stichworten herausgreifen, wie wunderbar jede Einzelheit die Ordnung der Reinigung von Menschen, die in Christus Jesu das Heil erlangt haben, wie das geordnet ist. Wir fahren noch weiter. Und jetzt kommt das Eigenartige, aber ganz Feine. In Vers 14, die Dinge sind hochheilig. Schluss. Und der Priester nehme von dem Blute des Opfers und tue es auf das rechte Ohrläppchen dessen, der zu reinigen ist, also immer noch nicht fertig, auf das rechte, jetzt kommt eine neue Prozedur, auf das rechte Ohrläppchen, auf den rechten Daumen und auf die rechte große Zehe. Das Blut. Was bedeutet das? Nach dem Griechischen und Hebräischen bedeutet, ist Ohr identisch mit Gehör, Ohrsame. Was ich höre, soll ich so gehört haben, dass ich Gehorsam leisten kann. Also, Blut. Nur in der Kraft des Blutes kann ich jetzt wirklich Gehorsam üben. Und zwar gegenüber jedem Wort Gottes, das geschrieben steht. Unter den Gehorsam des Christus stellen. In der Kraft des Blutes. Jesu. Und mein Daumen in der rechten Hand, sind meine rechten Handlungen, durch das Blut, die Kraft des Blutes kann ich jetzt handeln. Gott gemäß. In der Kraft des Blutes kann ich jetzt wandeln. Mit dem Blut an meiner großen Zehe. Ist da alle wunderbar fein angedrückt. Da genügt ein Tröpfchen Blut von ihm und mein Wandel ist wunderbar. Braucht das nur zu nehmen. Nicht nur das, sondern Vers 16. Jetzt muss der hohe Priester noch Öl nehmen, in ganz, ganz genau bestimmter, feiner Handhabung. Und jetzt Vers 17. Und von dem übrigen Öle, das in seiner Hand ist, soll der Priester auf das rechte Ohrläppchen tun. Also jetzt nach dem Blut was? Öl. Der zu reinigen ist. Und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Auf das Blut soll er das Öl bräuchten. Was heißt das? Zuerst werden wir gereinigt und haben wir uns dann zu reinigen. Und augenblicklich, in dem Maße, wenn immer wir uns reinigen lassen oder selber reinigen, ist sofort der Heilige Geist da, der das bestätigt und versiegelt. Die Reinigung ist vollzogen und wenn die vollzogen ist, der Heilige Geist das bestätigt, sind wir nicht nur gereinigt, sondern werden jetzt geheiligt. Das Blut reinigt und der Geist heilt. Das ist wunderbar. Die Ordnung. Für Gehorsam und wenn das Blut und das Öl an unserem Ohre da ist, dann können wir in Dinge hineinhören, die kein Ohr gehört hat. Die Tiefen der Gottheit. Und so weiter. Und so weiter. Wir sind ja bald am Schluss. Vers 18. Und das Übrige des Öles, das in der Hand des Priesters ist, soll er auf das Haupt dessen tun, der zu reinigen ist. So, du salbest dein Haupt mit Öl. Das heißt, jetzt erst wird der Betreffende in die Fülle des Geistes versetzt. Das ist nicht so, dass Gott schnell jemand das Heil ergreift und dann hat er die Heilsgewissheit. Er ist rein gemacht, er ist geheiligt und jetzt schon besitzt er die Fülle des Geistes. Wir sind sofort versiegelt mit dem Heiligen Geist der Weisung Und unter dieser Versicherung erst ist das alles erst möglich. Und wachstümlich, wie wir hier von Stufe zu Stufe vom Geiste Gottes geführt werden, ist dann so, dass wie Paulus am Schluss seines Lebens sagen kann, ich habe den Lauf vollendet. Es ist nun erfüllt. All das Wunderbare. Er ist in die Fülle des Geistes gerannt. Und jetzt Vers 19, immer noch, der von seiner Unreinheit zu reinigen ist. Und danach soll er das Brandopfer schlachten, das ist das Ganzopfer, das heißt der Sterbensweg, sich mit Christus getötet zu wissen, gestorben zu wissen. Und jetzt kommt das letzte Wort von dieser Prozedur. Gewalt. Wunderbar. Und der Priester soll das Brandopfer und das Speisopfer auf dem Altar opfern. Wenn wir das lesen, denken wir, ja, natürlich, der Altar ist nun mal bestimmt. Aber das Gesamtzeugnis der Schrift erklärt uns, dass das Wort Gottes unter dem Begriff Altar nichts Geringeres versteht als das Größte, was es gibt in den Augen Gottes und im Herzen Gottes. Was ist das? Die Liebe Gottes. Jeder Altar, den Gott geboten hat, zu bauen, damit umzugehen, ist eine wunderbarste Darstellung von der Liebe Gottes. Ich darf ein eigenartiges Wort Jesu an die hohen Priester und die Gesetzeslehrer, also die Kundigen über diese Dinge, erwähnen. Nämlich, sie haben gelehrt, die Schriftgelehrten. Wer beim Altar schwört, und es stimmt dann nicht ganz, das ist nicht gefährlich. Der Altar, das ist nur der Untersatz, das ist nur das Gestell. Das macht nichts. Das sagt Jesus eben, das lehrt ihr so, das haben sie. Wer aber beim Opfer auf dem Altar, bei der Opfergabe auf dem Altar schwört, dann stimmt was nicht. Der ist schuldig. Der kommt ins Gericht. Und Jesus sagt lächelnd, ihr Narren, ihr Blinde, und fährt weiter, indem er in der Fragestellung schon prompt die Antwort gibt, nämlich, was ist größer, die Opfergabe oder der Altar, welcher die Opfergabe erst heiligt? Ohne Zweifel, sagt die Schrift an anderer Stelle, ist der, welcher heiligt, größer als der, der geheiligt wird. Also in den Augen Jesu und Gottes und des Heiligen Geistes ist der Altar größer als das Opfer. Die Opfergabe Gottes an die Welt aber ist sein Sohn. Diese Opfergabe ist doch wunderbar und groß, nicht? Ja, gibt es nun noch etwas Größeres? Jawohl. Und wenn ich mich opferte, genau wie ich mich geopfert habe, und es wäre nicht auf dem Altar der Liebe dargebracht worden, dann wäre es was, wie viel wert? Nichts. Und ich selber wäre wie viel wert? Auch nichts. Was heißt das jetzt? Und der Priester soll das Opfer auf dem Altar opfern. Jetzt ist der betreffende der Priester Sühnung für ihn. Und jetzt kommt das Schlusswort. Und er ist rein. So, endlich. Also, lassen wir uns nicht entmutigen. Wenn wir entdecken, jetzt habe ich gemeint, ich sei soweit. Ich sei soweit. Und es ist wieder nicht soweit, wie ich gern schon wäre. Gott führt uns getreu bis in seine Vollendung. Ohne Zweifel, ohne jeden Zweifel. Aber genau nach dem Gesetz des Lebens in Christus Jesus.